Guten Morgen noch einmal, ihr lieben Unmaskierten. Ich komme ja viel in Firmen rum. Und dort entdecke ich, dass es manchmal eine richtig große Betriebsblindheit gibt. Und wer selbst irgendwo arbeitet, der entdeckt das genauso. Bill Heibels hat mal gesagt, wenn Firmen aufhören, sich um das Einzige zu kümmern, was ihre Existenzberechtigung ist, nämlich der Dienst am Kunden, werden sie über kurz oder lang untergehen. Nur entdecke ich allerdings auch, dass wir auch als Christen oder als Gemeinden betriebsblind werden können. Und deswegen ist es immer wieder nützlich, auch mal die Basics wieder rauszuholen. Dass wir uns mal wieder darum kümmern, um was geht es denn eigentlich. Ja. Und bitte verzeiht mir, aber heute geht es mal wieder um Jesus. Ja, wir holen die Basics wieder raus. Und dann schauen wir uns mal Jesus an. Für uns ist es der liebe Jesus, der am Kreuz gestorben ist und, ja. Aber schauen wir doch mal Jesus wirklich an. Jesus umgab sich gerne mit Sündern und Zöllnern.
Oh, das sind schlimme Leute, haben die Pharisäer gesagt. Das kannst du doch nicht.
Als Jesus das mitgekriegt hat, was die so erzählen, da hat er selbst eine Geschichte erzählt. Und die kennt ihr alle. Die Geschichte beginnt so. Ist jemand unter euch, fragt Jesus, der 99 Schafe hat und eins geht verloren, lässt er nicht die 99 zurück und kümmert sich um das eine. Kennen wir doch die Geschichte, oder? Mäh. Na, wenn wir jetzt durch die Gegend fahren, und ich mache sehr viel, dann sehen wir unendlich viele kleine Osterlämmer. Und es ist richtig schön, wie die da springen und hüpfen. Und kann man sich gut vorstellen, dass so ein kleines Lamm noch unbeleckt von der Welt, weiß doch gar nicht, was passiert. Zack, jetzt will ich die große, weite Welt entdecken. Und zack ist das weg und zack kommt es auch nicht wieder. Weil es lauern Gefahren. Und ich denke, das ist nicht anders wie bei uns. Ein Schaf verirrt. Nur was macht er als guter Hirte? Sagt er, naja, eins ist keins. Ne? Ich habe noch 99. Kümmern wir uns mal um die, nicht, dass noch eins verloren geht. Das wäre ja dann schon langsam kritisch. Ah, das eine. Nee, er lässt 99 im Stich und geht dem einen nach. Und dann findet er es und dann nimmt er es auf seine Schulter. Und dann trägt es nach Hause und freut sich und gibt ein Fest und ruft alle an. Freut euch mit mir, ja genau, ich bin's, der gute Hirte. Und ihr sollt wissen, alle, ich habe ein Schaf verloren und ich hab's wiedergefunden. Kommt alle mit mir zum Feiern, ja, dürft alle mitnehmen. Oma und Opa dürfen auch mitkommen. Gibt auch was Gutes zu essen, ja, Lammkeule gibt's, ja. Lasst uns einmal fragen, warum geht Jesus dem einen Schaf nach? Wenn er der Erschöpfer dieser Welt ist, wäre es doch ein leichtes gewesen zu sagen, Fingerschnitzen kann ich nicht. Könnt ihr es? Fingerschnitzen? Genau. Einmal so machen und es wäre ein neues Schaf da. Wäre doch kein Problem, oder?
Er ist doch Gott.
Aber er geht dem einen Schaf nach. Warum? Es gibt einen einfachen Grund, und das sind die Basics, auf die ich zurückkommen will. Gott ist Liebe. Punkt. Oder Ausrufezeichen, oder drei Ausrufezeichen. Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, kümmert er sich auch um den Gerhard. Und wenn der Gerhard sich verirrt, was macht er? Der läuft dem Gerhard nach. So lang, bis er ihn gefunden hat. Überlegt mal, was er alles in dich investiert hat. Er hat Menschen dazu bewogen, mit dir in Verbindung zu treten. Und immer wieder zu zeigen, dass er ein guter Hirte ist. Wie viele Menschen waren das, die in dein Leben kamen, bevor du dich finden hast lassen? Was haben sie dir alles immer wieder erzählt? So wertvoll bist du für ihn, dass er alles geschaffen hat, um dich zu retten. Alles hat auf ein Ziel hingearbeitet. Ich will dich finden und ich will dich retten. Vergessen wir so oft. Ne? Ist aber die Basics unseres Glaubens. Wisst ihr, dieses eine Schaf hätte Gott auch sagen können,
soll ich jetzt dem nachgehen?
Eigentlich ist das ja immer wieder weggelaufen. Ich glaube, das hat bald keinen Sinn mehr. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Wenn Gott heute Morgen sagt, er hat dich lieb, dann macht er keine Rechnung auf. Wir machen Rechnungen auf. Mit dem ist Hopfen und Malz verloren. Der taugt nicht. Oh, der könnte noch nützlich sein. Ja? So, das ist unser Denken. Aber Gott denkt nicht so. Gott macht keine Rechnungen auf. Gott liebt einfach. Punkt. Gott liebt einfach. Sag mal, ihr kennt alle Johannes 3, Vers 16. Wollen wir es mal gemeinsam sagen? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird. Das kennen wir alle. Aber lest mal den nächsten Vers, den 17. Vers. Da wird es noch mal konkreter. Gott hat nämlich seinen Sohn, steht da, nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Das wird doch noch mal konkreter. Ja?
Du böses, böses Schaf. Wenn du noch mal wegläufst, ne? Du weißt schon, was dann passiert.
Ist nicht Jesus. Aber in unserem Denken, Betriebsblindheit, schleicht sich das ja manchmal so ein. Überleg mal, was denkst du über dich? Denk mal kurz nach. Und wenn wir dann nachgedacht haben, dann sagst du, er liebt mich wirklich? Doch, er liebt. Also, gleich am Anfang, wir halten heute fest, Gott hat dich gesucht und gefunden. Amen, das lauter sagen eigentlich. Amen, das ist so. Gott hat dich geliebt und gefunden. Und der Punkt 2 ist, Gott liebt dich ohne Bedingungen. Er hat nicht auserwählt, ob du würdig genug warst, dass er dich findet, dass er dich sieht. Ja, Und wie geht's jetzt weiter? Das ist ja schon die halbe Miete, wie man so sagt. Ne? Und was glauben wir? Dass Gott sich jetzt die Hände abputzt und sagt, so, fertig. Nee, ist nicht fertig. Schaut mal, wir gehen ins allererste Kapitel der Bibel. Da braucht ihr gerade noch mal eine Seite umschlagen und schon seid ihr drinnen. 1. Mose oder Genesis 1. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und als Frau. Das heißt, Gott hört nicht auf mit deiner, mit meiner Errettung. Jetzt kommt Phase 2. Es kommt die Wiederherstellung von dir und von mir in sein Bild. Kennt ihr das? Ihr steht an einem See, das Wasser ist spiegelglatt und da schaut ihr so rein und dann seht ihr euer eigenes Gesicht da im See leuchten. Habt ihr bestimmt schon erlebt. Und dann kommt ein Wind. Und was passiert dann mit eurem Bild? Es zerfließt. Ja? Gottes Ebenbild in dir und in mir, Gottes Ebenbild in jedem Menschen war und ist das Bild der Liebe. Du guckst rein, Liebe guckt raus. Gott ist Liebe und wenn wir in ihm bleiben, ist seine Liebe in uns. Hey Leute, ich erzähle euch doch nichts Neues. Ich habe von Anfang an gesagt, wir gehen heute in die Tiefe. Und nun kam der Sturm, nicht nur ein bisschen Wind, der Sturm der Sünde. Und was ist mit dem Ebenbild in uns passiert? Es wurde verzerrt. Und der Teufel hat gesagt, siehst du. Er hat gesagt, guck doch noch mal richtig hin. Guck mal rein, das bist du. Aber, hey, aufpassen, Gott war nicht zu überlisten. Er investierte alles, was er hatte, in jeden Menschen, der je auf dieser Erde gelebt hat. Und das heißt, in die Heike, und den Gerhard und euch alle. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, haben wir doch heute schon gehört. Die ist also in uns. Und wenn wir da reinschauen, schaut was uns entgegen? Die Liebe Gottes. Und die ist 100-mal schöner als alles, andere, was wir uns nur vorstellen können. Ich frage mich, warum wir uns so selten vorstellen. Es erbaut doch, oder? Macht doch fröhlich. Oder macht sich das nicht fröhlich? Dass diese Liebe, die in uns ist, so groß. Das ist der Plan Gottes. Ich möchte mal sagen, diese höchste Liebe kennen ist das Geheimnis der Geheimnisse. Und wir müssen immer wieder zurück, dieses Geheimnis zu entdecken. Also finden und retten und zweitens wiederherstellen. Warum habe ich das mit dem Schaf erzählt? Weil ohne den ersten Punkt finden und retten kann der zweite nicht. kannst nicht wieder hergestellt werden, wenn du nicht vorher gefunden und gerettet worden bist. Das wäre Menschenwerk. Ich will gut sein. Es gibt so viele Menschen, die gut sind. Auch keine Christen. Die sind einfach gut. Aber im Endeffekt ist es wie Streu, wie Stroh, wie Stoppeln, das auch mal verbrennt. Denn kein Mensch von sich aus kann ständig gut sein. Wenn Jesus uns also wiederherstellen will in sein Bild, ist das dasselbe. Wir können das nicht selbst tun. Ich kann nicht sagen, ab heute ändere ich mich. Dann haben wir den 3. Januar und dann hat sich das wieder geändert. Ne? Die guten Vorsätze. Du kannst auch nicht sagen, oh Gott, du musst mir helfen, du musst mich noch mehr lieben. Nee, Gott hat genug geliebt. Es gibt nichts mehr, was Gott dir an Liebe geben kann, als das, was er uns gegeben hat. Aber wir können Gott entgegengehen und ihm erlauben, stelle doch dein Bild in mir wieder her. Ja. Wisst ihr, wie die Bibel dazu sagt? Heiligung. Und dann weiß ich, hör auf. Nee, hört mir bitte bis zum Ende. Heiligung ist für viele so ein rotes Tuch. Habe ich so oft probiert, klappt nicht. Ja, klappt auch nicht. Hast du vollkommen recht. Widerspreche ich dir kein Stück. Klappt nicht, wenn du heilig leben willst. Geht nicht. Deswegen ist es ein rotes Tuch. Was sagt aber die Bibel zu Heiligung? Also, erstens lesen wir in 1. Petrus 1, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ja? Wenn wir diesen Begriff auseinandernehmen von den linguistischen, von den sprachlichen Wurzeln, dann heißt das eigentlich nichts anderes als abgesondert für Gott. Wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, verheiratet, seit 44 Jahren, dann kümmere ich mich nicht um Rita und Susanne, sondern um Conny. Ist so. Ich bin abgesondert für Conny. Ja, natürlich kann ich mich mit Rita und Susanne unterhalten, aber mein Leben ist da für Conny. Ich bin abgesondert für Conny. Heilig heißt abgesondert für Gott. Und das heißt nicht, jetzt muss ich Conny wieder lieben. Ja, aber so machen wir es, Mama, mit Gott.
Oh, jetzt muss ich wieder heilig sein. Dann muss die Bibel auf den Tisch, der Gemeindeleiter kommt heute zu Besuch. Ja. Er muss ja sehen, dass ich immer da drin lese, auch wenn ich es nicht tue. Ich übertreibe, aber ihr wisst genau, was ich sagen will, oder? Wir versuchen so oft. Und es ist aber so einfach. Ich weiß nicht, was passieren würde, würde ich Conny 5 Jahre nicht sehen. Auf jeden Fall wäre da eine Distanz. Und die bräuchte wahrscheinlich wieder Zeit, wenn es überhaupt klappt, dass wir wieder zusammenkommen, oder? Also das beste Mittel, heilig zu sein, ist an ihm dranbleiben. Reinschauen in sie, seine Liebe aufnehmen, die uns da entgegenschaut und nichts anderes zu tun, als scharf zu sein auf der Schulter vom Hirten, der uns nach Hause bringt, oder? Das ist doch so einfach. Das hat überhaupt nichts mit Krampf zu tun. Glaubt ihr, dass es bei Jesus anders war? Nee. Schaut mal, Johannes 14, Vers 10.
Glaubst du nicht, sagt Jesus, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Der Vater aber, der in mir ist, tut seine Werke. Also bei Jesus war es dasselbe. Er musste den Vater anschauen, merkt, da ist die Liebe, der Vater, der in mir ist, und der hat die Werke geschaffen, die Jesus getan hat. Also sagen wir, hat Jesus gute Werke getan? Ja, warum? Weil der Vater sie für ihn vorbereitet hat. Und was sagt Gottes Wort? Dass wir in den Werken wandeln sollen, die bereits Jesus für uns vorbereitet hat. Das ist Heiligkeit. Oder wir schauen in Johannes 15, kennt ihr auch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ist das doch dasselbe. Es ist nichts anderes. Johannes 15, Vers 4, also nur ein Vers davor, bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe keine Frucht bringen kann auf sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir. Also, wir sehen hier ganz klar, ein Leben in Heiligkeit ist nicht nur für Superman und Superwoman Christen. Auch wenn wir manchmal auf solche Leute aufschauen. Es ist für dich und für mich das ganz normale Christen. Basis. Kennt ihr das noch aus der Schule? Oh, was ist denn das für ein Streber? Ja? Manchmal ist es auch in der Gemeinde, gibt es auch solche Streber. Und da wird Heiligkeit dann manchmal als Gesetzlichkeit etikettiert. Das hat überhaupt nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das ist das komplette Gegenteil von Gesetzlichkeit. Wenn ich gesetzlich bin, dann gucke ich in Gottes Wort und dann lese ich Dinge, habe ich neulich gelesen, habe gedacht, Himmel hilf. 3. Mose 19, da steht, wir Männer dürfen nicht die Spitzen unseres Bartes schneiden. Sonst haben wir das Gesetz gebrochen. Oh! Und ich habe 10 Minuten, bevor ich das gelesen habe, habe ich meinen Bart gestutzt. Ich denke, nein! Ja? So, bin ich wieder nicht heilig gewesen. Wir haben mein Bart gestutzt. Und er sagt, ich möchte es gar nicht haben mit so einem langen Bart. Ja. So. Ja, merkt ihr, das ist Gesetzlichkeit. Was sagt Jesus? Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Weil du und ich sowieso das Gesetzliche erfüllen. Deswegen gibt es den neuen Bund, haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und weil wir es nicht erfüllen können, bin ich froh, dass ich meinen Bart stutzen darf und trotzdem heilig bin. Ja? Heilig zu sein bedeutet ganz einfach, bereit zu sein, dass deine Liebe durch mich fließt. Bedeutet ganz einfach, in der Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln und nicht in der Kraft unseres Fleisches. Ich will zurück zur Basis. Habe ich euch mal erzählt, weshalb Conny und ich uns zum ersten Mal gestritten haben? Es ging um ein Taschentuch. Wir waren spazieren, da waren wir gerade 4 Wochen zusammen. War November, also Muddelwetter, Nase läuft und so. Ja? Und dann fragt sie mich, ob ich ein Taschentuch dabei habe. Ja, selbstverständlich habe ich ein Taschentuch dabei. Ich greife in meine Hosentasche und reiche ihr ein Stofftaschentuch. Hat dieses auch. Wie unhygienisch, das war neu, ja? War nicht gebraucht, neu. Aber trotzdem, wie unhygienisch das doch ist, geht ja gar nicht.
Ich mach's kurz. Ich habe zwar manchmal noch ein Stofftaschentuch in der Tasche, aber das benutze ich dann eher auf einer Parkbank hinzulegen, sich draufzusetzen oder solche Sachen. Zum Naseputzen benutze ich ein Papiertaschentuch. Was war passiert? Ich habe sie so geliebt, ich habe mich angepasst. War das schlimm für mich? Eigentlich war es nicht schlimm. Aber es hat mal so richtig was Heftiges gebraucht, damit ich merke, dass ich mich doch viel lieber auch anpassen kann. Mama braucht in unserem Christenleben heftige Einschläge, damit wir merken, dass unser eigenes Kokolores, dass wir selbstselig werden wollen, überhaupt nichts bringt. Und Mama wollen wir heilig sein, oh, und wir denken uns so tolle Dinge, das ist so wie der eine, der unbedingt Gott dienen wollte und dann Gott gesagt hat, Mensch, wo kann ich hin? Schick mich nach Argentinien oder schick mich auf die Bahamas. Oh ja, auf die Bahamas. Und Gott hat dann zu ihm gesprochen und hat gesagt, weißt du, wenn du mir dienen willst, hätte ich einen großen Wunsch. Ja, was denn Gott? Fang doch einfach an, regelmäßig in mein Wort zu lesen. Ja, merkt ihr, das kann so heilig, so einfach sein, einfach an ihm dranbleiben. Ja, dann lese ich halt jeden Tag in sein Wort. Und dann bin ich doch an ihm dran, oder? Und dann kann er mir immer noch sagen, hey, du wolltest auf die Bahamas? Jo, dann machen wir das doch mal, ja? So, das ist das, was toll ist. Ich glaube, ich habe euch diese Geschichte schon mal erzählt, aber macht nichts, wir sind ja bei den Basics. Tony Campalo, ein amerikanischer Pastor, hat in Haiti ein Werk aufgebaut, das sich um Kinder kümmert, die keine Möglichkeit für Schulbildung haben. Haiti ist so arm, dass viele Kinder arbeiten müssen und manchmal dann nachts von Privatlehrern Unterricht kriegen. Weil tagsüber wäre das nicht möglich, weil sie da zur Hilfe der Familie mitarbeiten müssen. Kann man sich nicht vorstellen. Ja, aber ist. Und der hat da ein Werk aufgebaut, dass die Kinder, wenn die da in die Schule gehen, über 70 Schulen für Kinder, dann kriegen sie was. Muss ich das vorstellen, ich gehe in die Schule und kriege was dazu. Hat man versucht, in Hamburg nachzumachen. Wenn ihr in Hamburg-Harburg seid und dann die Staderstraße rausfahrt, da gibt es ein Projekt, das Schülern, die den Schulabschluss nicht geschafft haben, da wird nicht gefragt, warum auch nicht, geht ja in der Hauptsache um den Hauptschulabschluss, sagt, ihr könnt kommen, und wir sorgen dafür, dass ihr den Hauptschulabschluss nachholt. Und jedes Mal, wenn ihr kommt, zahlt der Hamburger Senat denen 10 Euro. Ha? Da will man Leute motivieren. In Haiti ist es aber nicht so wie hier, es ist ja schön, 10 Euro zu haben. Und da passiert es, dass die manchmal kommen, die 10 Euro kassieren und danach wieder verschwinden. Dort ist es wirklich existenzbedrohend. Und der hat da so ein Werk aufgebaut, finde ich großartig. Ja? Und ab und zu muss er natürlich dorthin reisen und schauen, ob alles so läuft, wie das so sein soll. Und er berichtet, dass er dann immer, wenn er da ist, dort in der Hauptstadt in einem bestimmten Hotel absteigt und eines Tages nach einem langen Arbeitstag, wo er wieder alles gemanagt und kontrolliert hat, kommt er zu dem Hotel und stehen drei 14, 15-jährige Mädels da vom Hotel rum und die sprechen ihn an. Na, Mister, für 10 Dollar kannst du mich die ganze Nacht haben. Und das zweite, mich auch. Und das dritte, ja, ja, leiser. Und er sagt, alle drei? $30? Sagt er, die hab ich. Kommt um 8 Uhr auf mein Zimmer. Zimmer 205. Und dann ist er ins Hotel zur Rezeption. Hat gesagt, ich brauche alle Disney-Filme, die ihr im Hotel habt. Und ich brauche 4 Bananensplit, extra groß, mit allem, was dazugehört. Mit extra Frucht, mit extra Schokosoße, mit allem. Und das möchte ich um 8 auf mein Zimmer haben. Also um 8 kamen die Disney-Filme und der Bananensplit und die 3 Mädels. Und dann saßen die da auf seinem Bett, haben Bananensplit gegessen, haben Disney-Filme geguckt, so lang, bis das eine und andere Mädel eingeschlafen ist. Und dann saß er da an seinem Stuhl und hat die Mädels angeschaut und hat so zu sich selbst gesagt, was hat denn das schon gebracht? Okay, eine Nacht von der Straße weg. Und ganz plötzlich hörte wieder Heilige Geist zu ihm, sagt, Toni, du hast ihr Leben nicht umkrempeln können, aber du hast dafür gesorgt, dass sie einen Tag so wie das Kind sein durften. Und damit hast du meinen Willen getan. Ich sage dazu, heilig. Das ist ein anderes Bild, als wir manchmal von heilig im Kopf haben, oder? Stramm stehen. Nichts Böses tun. Das ist nichts anderes, als reinschauen, die Liebe entdecken, zu mir fließen lassen, und weiter fließen lassen. Das Heiligkeit. Das sind die Basics. Es geht nur um die Basics. Ich komme zurück zum Anfang. Jesus umgab sich gerne mit Sünden und Zeugen. Wollen wir ihm nacheifern? Wenn er Andreas demnächst im Rotlichtviertel sieht, dann denkt nicht falsch über ihn. Er ist gerade dabei, Jesus nachzueifern. Ja? Es ist so einfach. Aber, wisst ihr, wenn wir wieder auf diesem Grund stehen, nicht abgehoben, ich bin ja schon 50 Jahre Christ oder 30 oder 20 oder was auch immer, sondern sagen, meine Basis ist, ich, verloren und gefunden, denken wir anders. Wir müssen es uns immer wieder sagen. Ich wusste nicht, dass wir heute Abend mal haben. Hätte ich wissen können, wenn ich darüber nachgedacht habe, habe ich nicht. Aber wir haben Abendmahl. Was ist denn das? Was sagt denn Jesus? Soll ich gleich überleiten zum Abendmahl? Was sagt denn Jesus? Mich hat herzlich verlangt, mit euch dieses Mahl zu teilen. Warum hat ihn denn herzlich verlangt? Weil er sagt, das ist mein Leib. Das ist mein Blut. Wenn ihr den trinkt, verkündigt ihr was? Dass wir auf Krampf heilig sein müssen? Verkündigt ihr was? Die Gemeinschaft, die Erlösung, alles das, was da drin ist, verkündigen wir, dass er seinem Wesen lieben in uns wohnt. Deswegen, wenn wir gleich das Abendmahl feiern, denken wir dran, ist die Grundlage unseres Glaubens. Ohne den brauchen wir nicht denken, dass wir heilig werden. Weshalb wollen wir denn manchmal heilig werden? Manchmal habe ich das Gefühl, weil wir uns besser fühlen wollen. Ja? Warum geht es? Esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Ja? Ist im Neuen Testament zu klein, ich habe meine Brille nicht, ich muss es daraus vorlesen. Das kann ich nämlich größer machen. Paulus sagt, hey, soll ich euch loben? In einem lobe ich euch nicht. Dann kommen die Worte der Einsetzung im 1. Korinther, Kapitel 11. Ich lobe euch nicht, denn das, um was es jetzt geht, ist nicht euer Verdienst. Das ist, Jesus hat euch gesucht und gefunden und Jesus will euch wiederherstellen. In diesem lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch bereits gesagt habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welchen er überliefert wurde, das Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, das tut zu meinem Gedächtnis. Das ist die Predigt von heute. Lass uns zurück an die Basic, lass uns denken, wenn wir gleich sein Brot essen, tun wir es in dem Gedenken, ich bin erlöst. Punkt. Desgleichen auch den Kelch. Nach dem Mahle und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Dies tut, so oft er trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ich bin für dich. Du hast nichts dazu beigetragen. Meine Liebe ist unendlich. Und dann kommen die ganzen Worte, dass wir das nicht unwürdig tun wollen. Und das hat mich so beschäftigt auch. Wann bin ich denn unwürdig, am Mahl des Herrn teilzuhaben? Wenn ich seine Gabe klein mache. Wenn ich sage, ich schaffe das schon. Dann mache ich sein Sterben am Kreuz klein. Aber wenn ich sage, nur aufgrund deines Todes bin ich erlöst und kann heilig leben, dann verehre ich ihn, dann mache ich ihn groß. Das heißt, diese Einstellung verändert alles. Diese Einstellung verändert auch, wenn wir gleich das Mahl nehmen. Gott, nur durch deine Gnade geschehen. Keiner von uns konnte sich selbst erlösen. Keiner von uns kann sich selbst wieder in das Ebenbild Gottes brauchen diesen ganzen Krampf nicht. Brauchen nur sein Wort und seine Liebe, die durch uns geht. Und wenn wir jetzt gleich dieses Abendmahl nehmen, dann möchte ich, dass ihr, wenn ihr das nehmt, einfach seht in eurem Geist, wie seine Liebe kommt und wieder neu euer Leben erfüllt